Wir sind wieder bei Josef, dem Träumer mit Traumjob. 1. Mose 45. Und heute sind auch seine Brüder mal wieder bei ihm. Aber Josef verhält sich ganz anders als in den Kapiteln vorher. Wir lesen mal die ersten drei Verse. Josef konnte sich nicht mehr beherrschen und rief vor allen, die um ihn herum standen: Geht alle hinaus, weg von hier! Als kein Ägypter mehr dabei war, gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen. Er brach in Tränen aus und weinte so laut, dass die Ägypter es hörten. Auch am Hof des Pharao erfuhr man davon. Josef sagte zu seinen Brüdern: Ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Seine Brüder waren nicht fähig zu antworten. Fassungslos standen sie vor ihm. Herr, danke für dein Wort, danke, dass du da bist, dass du redest. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, unsere Herzen zu öffnen für das, was du heute für uns hast. Amen. Beim letzten Gottesdienst dieser Reihe haben wir uns die bewegte und bewegende Rede von Josefs Bruder Juda angeschaut. Wir haben gesehen, wie sich irgendwie das Herz der Brüder verändert hat, vielleicht sogar ihr Charakter. Josef hat sie getestet, wie sie einen bevorzugten Bruder behandeln. Denn als der Silberbecher von Benjamin, dem Bruder, aufgetaucht ist, da war ja klar, der vom Josef geklaut worden war, ja, der muss es ja wohl geklaut haben. So hat es letzte Mal dann schon gesagt, das wäre ja die Chance gewesen, auch den zweiten Lieblingssohn loszuwerden, ja, weil der ist ja hier der Böse von uns, der kann eingekerkert werden. Und wir, naja, wir gehen nach Hause, kaufen, haben das Getreide gekauft, gehen wieder zurück zum Vater. Aber das tun sie nicht. Und auch als Josef sie vorher zum Essen einlädt und als der Lieblingsbruder, der zweite, der Benjamin, eine fünffache Portion kriegt, sind sie scheinbar nicht neidisch, reagieren nicht irgendwie aggressiv. Und scheinbar folgert Josef, dass seine Brüder gelernt haben, auch mit einem bevorzugten Bruder richtig umzugehen. Und zuletzt hatten wir gesehen, wie sie auch im Umgang mit ihrem Vater Veränderungen erlebt hatten. Denn 20 Jahre früher hatten sie kaltherzig Josefs buntes Kleidungsstück zerrissen, mit Blut getränkt und gesagt: Könnte das sein, dass das deinem Sohn Josef gehört? Kennst du das? Sie haben seine Trauer erlebt, haben gesehen, wie er ein gebrochener Mann war auf einmal. Und jetzt arrangiert Juda, der früher Josefs Sklaverei arrangiert hatte, der gesagt hat: Lass uns ihn nicht töten, lass uns in die Sklaverei verkaufen. Jetzt arrangiert dieser Juda seine eigene Sklaverei. Und eine unglaubliche Veränderung eben, die diese Männer erlebt haben. Und das bringt uns zu dem Höhepunkt der Josef-Geschichte. Und mich bewegt der letzte Vers von Vers 3, wo es heißt: Seine Brüder waren nicht fähig, ihm zu antworten. Fassungslos standen sie vor ihm. Kann man sich vorstellen, oder? Ihnen bleibt die Zunge im Hals stecken. Sie sehen jetzt, dass dieser mächtige Mann ihr Bruder ist. Die Jungs sind total im Schock. Vers 4. Kommt doch näher zu mir. Da kamen sie zu ihm. Das ist doch auch eine coole Szene. Josef sagt: Hallo, ich bin Josef. Lebt mein Vater eigentlich noch? Und seine Brüder, die geraten in Panik. Josef sagt: Komm zu mir her. Und die kommen, die würden alles machen, was der sagt. Denn die wissen, der hat die absolute Macht hier. Der kann alles mit uns machen, was er will. Und er wiederholte: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und jetzt achten wir mal darauf, was Josefs Sorge in dieser Situation ist. Seid nicht betrübt und macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt. Übel, was für eine unglaubliche Szene. Diese Männer, seine Brüder, sind total verunsichert. Verunsichert, weil der große Machthaber sich als ihr Hassbruder entpuppt. Josef hätte diese Angst und Unsicherheit auskosten, genießen können, sie so richtig ins Schwitzen bringen können. Aber Josef tut das nicht. Nicht nochmal. Sondern das genaue Gegenteil. Statt Rache zu üben, beruhigt er sie. Macht euch keine Vorwürfe. Und jetzt kommt es. Denn Gott hat mich vor euch vorausgeschickt, um vielen Menschen das Leben zu retten. Seit 2 Jahren herrscht nun schon Hunger im Land. Noch weitere 5 Jahre wird man weder pflügen noch ernten. Gott hat mich euch vorausgeschickt, damit ihr im Land überleben könnt. Er will an euch eine große Rettungstat vollbringen. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Er hat mich zum Berater des Pharao gemacht, zu dessen Stellvertreter, ja, zum Herrscher über ganz Ägypten. Beeilt euch und geht zu meinem Vater und sagt ihm, so spricht dein Sohn Josef, Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gemacht, komm her zu mir, zögere nicht. Absolut erstaunlich, oder? Nichts ist so bezeichnend, so charakteristisch für Josef, wie sein Blick auf Gott. In seinem ganzen Leben zieht sich das durch, sein Blick auf Gott. Und ich sehe hier auch eine kleine Nebenlektion für uns. Die beste Art, jemanden zu trösten, ist es, Gott ins Spiel zu bringen. Und ich meine nicht fromme Sprüche, denn die richten mehr Schaden an, als dass sie irgendwem helfen. Der Unterschied zwischen einem frommen Spruch und einem göttlichen Trost zeigt sich darin, ob sich das in deinem Leben widerspiegelt. Wenn du jemanden tröstest, bringst du Gott mit ins Spiel? Der einzig wahre Trost ist der Gott allen Trostes. Notiert euch dazu gerne mal 2. Korinther 1, 3 bis 5. Danke, Uli. Es ist ein flacher Trost zu sagen, du hast doch schon mal richtig was durchgemacht. Du schaffst das, ich traue dir das zu. Es ist ein schwacher Trost, Leuten zu sagen, wie toll sie sind. Aber es ist ein starker Trost, Leute darauf aufmerksam zu machen, wie toll, wie stark ihr Gott ist. Wenn das mit unserem Leben übereinstimmt, wenn unser Leben das bestätigt. Und genau das sehen wir bei Josef. Und was sagt er? Macht euch keine Vorwürfe. Macht euch keine Vorwürfe. Gott hat mich hierher geschickt, um euer Leben zu bewahren. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, Gott war es. Ihr habt gemeint, ihr verkauft mich in die Sklaverei. Ihr meint, ihr habt was Böses vor, aber Gott hat was Gutes gemacht. Was für eine erstaunliche Sichtweise, oder? Und Josefs Leben bestätigt seine Worte. Nicht erst jetzt, wo es ihm gut geht, sondern schon als Sklave, als Gefangener, als Opfer von Machtmissbrauch. Zeigt sein Handeln, dass er wirklich mit Gott unterwegs ist. Dass er kein frommer Heuchler ist. Und nebenbei, wir können andere nicht mit Dingen über Gott trösten, wenn wir uns selbst nicht mit Dingen über Gott trösten. Josef wird hier nicht plötzlich spirituell. Hier zeigt sich, wie dieser Mann lebt. Was für ein Charakter in ihm gewachsen ist. Man soll in der Bibel ja nicht zu sehr das deuten, was nicht drinsteht. Aber ich finde es interessant, dass Josef sich scheinbar nicht über die Jahre Sklaverei beklagt. Josef hätte sich ja als Sklave, als Opfer fühlen können. Aber das tut er nicht. Josef fährt nicht die Opfer, die Selbstmitleidschiene. Er sagt nicht, wisst ihr, wegen euch hatte ich eine ganz schön schwere Zeit. Als ich da verkauft wurde, als mir Böses unterstellt wurde, ich zu Unrecht im Gefängnis gelandet bin, nur wegen euch. Er definiert sich nicht durch seine Vergangenheit, durch seine schwierigen Situationen der Vergangenheit. So oft tun wir das. Ich bin so, weil sich meine Eltern haben scheiden lassen. Ich bin so, weil ich gemobbt wurde. Ich wurde abgelehnt. Ich bin so, weil ich diese Diagnose habe und so weiter. Wir wollen nicht ignorieren, dass wir durch harte Lebensphasen müssen. Aber wenn wir einen allmächtigen Gott haben, sind wir keine Opfer. Wir sind höchstens Opfer unseres falschen Denkens. Und daran können wir was da tun. Aber wenn es einen himmlischen Vater gibt, der die Fäden in der Hand hält, sind wir keine Opfer. Römer 8, 37. Wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Mehr als Überwinder. Deshalb lasst uns nicht herumlaufen und uns selbst schlecht machen. Wir dürfen uns dadurch definieren, wer wir in Jesus sind. Du darfst dich dadurch definieren, wer du in Jesus bist. Wenn du weißt, dass du sein Kind bist, dann weißt du, ich bin geliebt. Ich bin nie allein. Und so können wir ganz anders durch harte Zeiten gehen. In Vers 10 lässt Josef seinen Vater weiter ausrichten: Du sollst dich im Gebiet von Goschen niederlassen. Dann wirst du in meiner Nähe sein. Bring deine Kinder und Enkel mit, deine Schafe, Ziegen, Rinder, ja, alles, was dir gehört. Ich werde dort für dich sorgen, denn die Hungersnot wird noch 5 Jahre dauern. Du sollst nicht verarmen, weder du noch deine Familie, noch alle, die zu dir gehören. Schaut her, mit eigenen Augen könnt ihr es sehen. Auch du, mein Bruder Benjamin, ich bin es wirklich, der zu euch redet. Erzählt meinem Vater von meinem Ansehen in Ägypten und berichtet ihm alles, was ihr gesehen habt. Beeilt euch und bringt meinen Vater hierher. Dann fiel Josef seinen Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und auch Benjamin weinte. Unter Tränen küsste Josef auch die anderen Brüder. Danach redeten seine Brüder mit ihm. Erinnert ihr euch noch an Kapitel 37, wo es in Vers 4 heißt, seine Brüder konnten kein friedliches Wort mehr mit ihm reden. Sie konnten nicht mehr mit ihm reden, nicht mehr freundlich, nicht mehr friedlich, und hier reden sie miteinander. Sie unterhalten sich. Ein wunderschönes Zeichen. Da ist Versöhnung passiert. Und um diese Versöhnung geht es heute. Wenn Dinge wieder so werden, wie sie schon vor Jahren hätten werden können, dürfen, sollen. Und Genesis 45 ist für mich das stärkste Bild in der Bibel für Versöhnung. Nach Jesus natürlich. Das stärkste Bild für Vergebung und Versöhnung. In Kapitel 44 haben wir das stellvertretende Opfer von Judah, der stellvertretend für seinen Bruder bereit ist, in den Knast zu gehen. Und da ist das Bild der Wiedergutmachung. Und hier ist die Vergebung. Stellvertretendes Opfer, Wiedergutmachung, Vergebung. Das ist das Evangelium. Die gute Nachricht in 1. Mose 44, 45. Und das Thema Vergebung ist aus meiner Sicht eins der 2, 3 wichtigsten Themen von Christen überhaupt. Warum? Weil es uns jeden Tag betrifft. Täglich begegnen wir Menschen in der Familie, im Geschäft, in der Gemeinde und überall, wo Menschen zusammenkommen, da gibt es Reibung. Da wird es heiß. Und entweder du häufst täglich Groll und Ärger auf, du baust eine Mauer, in der du dich einmauerst, oder du hast gelernt zu vergeben. Es gibt kein Zwischending. Entweder, vielleicht hast du es gelernt, deine Bitterkeit, deinen Ärger irgendwie zu verstecken. Man sieht das Gift nicht mehr, aber es wirkt trotzdem. Und es macht dich krank. Buchstäblich. Oder du explodierst irgendwann oder du meidest Leute, weil die Abstellkammer in deinem Herzen langsam voll wird. Du weißt nicht, wie du vergeben kannst, aber Vergebung ist der einzige Weg, diese Bitterkeit loszuwerden. Du merkst, dass du gar nicht mehr offen bist für tiefe Beziehungen, weil mit Beziehungen kommt ja wieder Streit, kommt Bitterkeit, kommen diese ganzen Dinge. Du bist nicht mehr offen für vertraute Beziehungen. Und das hier ist das zweite Problem. Vergebung ist keine Zusatzoption. Vergebung ist kein Extra von Premium-Christen. Vergebung gehört zur Standardausstattung jedes Christen. Denn ohne Vergebung kein Evangelium, keine gute Nachricht ohne Vergebung. Wenn du Vergebung nicht verstehst, verstehst du die gute Nachricht nicht. Entweder du bist in deiner Beziehung mit Familienangehörigen, Arbeitskollegen, Freunden und Gemeindeleuten vergebend. Und ich meine viel, viel vergeben. Ihr wisst, als Jesus in Matthäus 18 von 70 mal 7 vergeben spricht, stellt er keine Rechenaufgabe. Ihm geht es um Theologie, ihm geht es um das echte Leben. 70 mal 7 ist viel pro Tag. Du kannst da nicht mitzählen. Es heißt nicht, dass du sagst, okay, ich bin jetzt bei 480, vielleicht in einer Stunde bin ich bei den 490 angekommen. Und darum geht es nicht. Jesus will sagen, wenn du mit Menschen zu tun hast, ist Vergebung der Normalfall. Wenn du verheiratet bist und verheiratet bleiben willst, ist Vergebung der Normalfall. Entweder du vergibst und du vergibst und du vergibst und du vergibst und du vergibst oder du stapelst Bitterkeit. Und wenn du lieber eine Mauer der Bitterkeit baust, dann passiert noch was. Wenn du jetzt missbaust, was meinst du dann, was Gott gegenüber dir tun wird? Ja, er stapelt auch Steine der Bitterkeit. Du läufst rum und fängst an, dich zu fragen, ob du überhaupt gerettet bist. Nicht, dass du die Lehre von der Erlösung nicht verstanden hättest, aber wenn du meinst, wenn du anfängst, Bitterkeit für Unvergebenes zu sammeln, dann meinst du, dann wird Gott doch das Gleiche tun. Du projizierst deine Einstellung auch auf Gott. Deine Einstellung gegenüber Fehlern. Aber zoomen wir zurück ins erste Buch Mose. Juda wird zum neuen Familienoberhaupt. Und in Kapitel 3, Vers 15 ist ja das Versprechen, dass ein Nachkomme von Eva der Schlange den Kopf zertreten wird. Er wird also aus einer Abstammungslinie kommen. Ist es durch Ismael? Nein, sagt Gott, nicht durch Ismael, sondern durch Isaak. Durch Esau? Nein, sagt Gott, nicht durch Esau, sondern durch Jakob. Und der Jakob, der hat jetzt 12 Söhne. Welcher davon ist es? Denn nur durch einen in der Linie kann von diesem Stammbaum der Messias, der Retter, der Befreier kommen. Ist es durch Josef, den Lieblingssohn? Nein, durch Juda. Und Juda zeigt sich als der Vorläufer. Er bietet ja sich selbst als Stellvertreter für einen geliebten Sohn. Kommt das irgendwem bekannt vor? Stellvertreter? Und Juda hat einen Nachkommen, der etwas ähnlich machen wird. Wir müssen da gar nicht weit gehen. Es ist David. Juda hat den berühmten König David als Nachkommen. Wie ist der berühmt geworden? Weiß jedes Kindergottesdienstkind, da ist dieser Riese, der im Tal steht und sagt, schickt mir jemanden, der gegen mich kämpft. Wenn er mich besiegt, werden wir euch dienen. Und wenn ich ihn besiege, seid ihr unsere Sklaven. David geht als Stellvertreter für Gott runter ins Tal, um ihren Feind, um den Feind des Volkes Gottes zu besiegen. Und das tut er. Und er erkämpft damit dem Gottesvolk Frieden, Leben und Frieden. Kommt das irgendwem bekannt vor? Durch das Fernrohr der Geschichte sehen wir vorbei an Juda, vorbei an David und fokussieren auf Jesus. Er geht in das Tal des Todes. Er bekämpft den Feind in Stellvertretung für uns alle, für sein Volk. Er opfert sich stellvertretend für seine Brüder, die er liebt. Vor 2 Wochen haben wir über Ostern gesprochen. Ich hoffe, das Bild wird langsam scharf, denn das ist die gute Nachricht. Und hier sind wir wieder am Anfang von 1. Mose 45. Josef konnte sich nicht mehr beherrschen. Das waren doch die Leute, die ihn umbringen wollten, die ihn verkauft haben. Und Juda war derjenige, der sagt, umbringen ist nichts, lass uns ihn verkaufen. Und ein Vierteljahrhundert später kann er, wie gesagt, auch den anderen bevorzugten Sohn loswerden, ohne sich die Finger dreckig zu machen. Und er sagt aber, nein, lieber verhungere ich im ägyptischen Gefängnis. Und das bewegt Josef so sehr, dass er seine Beherrschung verliert und weint. Ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Das sollte eine falsche Lehre aus unseren Köpfen rauswaschen. Eine falsche Lehre über Vergebung. Und zwar, dass Vergebung auch vergessen heißt. Das ist Schwachsinn. Wenn du vergibst, musst du auch vergessen. Nimm diesen Satz, knüll ihn zusammen, schmeiß ihn ins Klo, drück gründlich die Spülung. Das ist falsch. Ja, weißt du was? Ich kann irgendwie nicht richtig vergeben. Wieso? Ja, ich muss immer noch daran denken, an die Situation von damals. Ich habe sie einfach noch nicht vergessen. Ja und? Ja, muss ich denn nicht vergessen, um zu vergeben? Ja, wieso meinst du das? Wo steht das? In zweite Anklagelieder? In meiner Bibel steht das nicht. Gott sagt, ich tilge deine Übertretung um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht mehr. Das heißt wörtlich, dass unsere Fehler nicht als Beweis gegen uns aufgeführt werden. Die Bibel sagt dir nicht, dass du Fehler vergessen sollst. Im Gegenteil, Menschen sind nicht dafür da, zu vergessen. Wenn Menschen ständig vergessen, dann stimmt was nicht. Und ich gebe zu, bei mir stimmt richtig was nicht. Wenn dir oben viel verloren geht, das ist kein Zeichen für geistliche Reife. Ist es nicht verrückt, dass Leute sich schlecht fühlen, wenn sie das nicht können, was Gott nicht von ihnen fordert? Aber was heißt vergeben dann? Vergebung ist die Gabe absoluter Freiheit, sagt Johannes Calvin. Vergebung ist die Gabe absoluter Freiheit. Es heißt, einen Schuldschein zerreißen, einen Sklaven freilassen. Wenn du zum Beispiel nachher beim Ausparken unser schön verkratztes Auto noch ein bisschen mehr verkratzt und zu mir kommst und dich entschuldigst und ich sage, ja, ich verzeih dir, hier unterschreib mal dein Schuldeingeständnis, ich schicke dir die Rechnung, außerdem darfst du nie wieder auf diesem Parkplatz parken. Das ist keine Vergebung. Wenn ich von dir verlange zu zahlen, dann habe ich nicht vergeben. Vergeben würde heißen, ich kümmere mich drum. Ich verzichte auf mein Recht, den anderen zahlen zu lassen. Und ein Teil des Problems mit Vergebung ist, dass wir es nicht verstanden haben. Ich vergebe dir, aber ich rede nie wieder mit dir. Mäp. Ich vergebe dir, aber ich will dich nicht mehr sehen. Was sagst du damit? Ich bestrafe dich damit, indem ich dir keine Aufmerksamkeit mehr schenke und schon gar keine Liebe. Und damit lässt du den anderen zahlen. Wenn du dann sagst, ich vergebe dir, das ist eine Lüge. Übrigens, das tötet Ehen. Wir sammeln Vorwürfe und Bitterkeit über Jahre. Das tötet unsere Ehen und zerstört unsere Kinder. Wir sagen, ich vergebe. Und dann bestrafen wir den anderen auf der Beziehungsebene. Und wahrscheinlich gibt es hier im Raum Leute, die über Jahre ihre Vergebungsbereitschaft eingefroren haben. Es gibt Leute, die werden von einem Menschen bestimmt, der seit Jahren tot ist, weil sie nicht vergeben wollen. Sie wollen die Person immer noch bestrafen, frei nach dem bekannten Spruch, nicht vergeben ist Gift trinken und hoffen, dass der andere stirbt. Mein Vater war ein schlechter Vater, meine Mutter war eine schlechte Mutter, deshalb schicke ich ihnen keine Karte zum Geburtstag, lasse die Enkelkinder nicht sehen oder was auch immer. Ich schicke ihnen keine Karte, ja, die haben auch gar keine erwartet. Wem bringt das was? Und versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, dass ich jemanden, der seine Macht über mich ausnutzt, Tür und Tor öffne, dass er mich komplett kaputt macht. Wenn ich einem Menschen vergebe, heißt das nicht, dass ich ihm erlaube, mich weiter und weiter zu verletzen. Wenn jemand gesunde Grenzen nicht einhält und eine akute Gefahr besteht, dass er dich oder deine Kinder zerstört, beschädigt, dann ist es richtig, den nötigen Abstand und Schutz zu suchen, unabhängig von Vergebung. Deshalb kann es im Einzelfall auch heißen, den Kontakt abzubrechen oder zumindest mal auf Eis zu legen. Aber das sollte die Ausnahme sein und nicht die Ausrede. Manchmal ist Vergebung ein Prozess. Es kann sein, es braucht einen längeren seelsorgerlichen Prozess, um vergeben zu können. Und es kann zum Vergeben helfen, sich bewusst zu machen, wenn ich einem Menschen vergebe, dann heißt das nicht, dass seine Schuld, dass er zwischen Gott und ihm damit alles rein wäre. Dass er deswegen automatisch dieses Ticket in den Himmel kriegt. Nein, ich vergebe sozusagen den Auftrag, Gerechtigkeit herzustellen an Gott. Hat von euch schon jemand mal einen Auftrag vergeben? Ja? Wir werden demnächst einen Auftrag an einen Fliesenleger vergeben. Und ich kann in Steinheim einen richtig guten Fliesenleger empfehlen. Aber ein schönes Bad ist lange, lange, lange nicht so wichtig wie Gerechtigkeit. Und ich kann euch eine Fachkraft, nein, den einzig wahren, der Gerechtigkeit herstellt und der nicht nur Gerechtigkeit herstellen kann, sondern auch Frieden und Vergebung. Und deshalb vergebe ich den Auftrag, Gerechtigkeit herzustellen an Jesus Christus. Dann bin ich frei davon, dem anderen die Schuld nachzutragen und mich selbst abzuschleppen. Und nur weil ich ihm die Schuld nicht mehr nachtrage, weil ich ihm vergebe, heißt es nicht, oder deswegen braucht er trotzdem noch Vergebung von Gott. Für ihn ist Gottes Vergebung entscheidend, aber für uns selbst ist es das Beste, wenn wir vergeben. Und versteht mich nicht falsch, wenn ich einem Menschen vergebe, wie gesagt, kann es trotzdem richtig und wichtig sein, auch dass er Konsequenzen seines Fehlers ausbaden muss. Deswegen passt vielleicht das Autobeispiel nicht so ganz. Wenn jemand ständig was kaputt macht, dann kann es für ihn auch wichtig sein, dass er auch Verantwortung übernimmt und das repariert oder bezahlt. Aber seht ihr, wie befreiend Vergebung sein kann? Josef hatte nicht vergessen, was passiert ist. Und das ist doch gerade die Schönheit bei Vergebung. Er weiß es doch, aber er ist nicht bitter. Vers 5. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt. Und vergessen wir nicht, oder erstmal, wenn Josef das sagt, Mann, das ist doch, als würde er zu seinen Brüdern gehen und ihnen eine Rose, jedem eine Rose in die Hand geben und sagen, ich habe dir vergeben. Macht euch keine Vorwürfe darüber. Und vergessen wir nicht, Vergebung hat mit Gott zu tun. Unsere Vergebungsfähigkeit, ob wir fähig sind zu vergeben, hängt zusammen mit unserer Fähigkeit, die Souveränität Gottes zu verstehen. Und wenn du die Herrschaft Gottes verstehst, dann kannst du vergeben. Achte mal darauf, was Josef hier tut. Manchmal diskutieren Christen ja, wie bekomme ich die Souveränität Gottes und den freien Willen des Menschen irgendwie zusammen? Und am Mittwoch hatten wir einen super spannenden Abend dazu. Und Josef sagt einfach, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und dann gleich im nächsten Vers, Gott hat mich euch vorausgeschickt, um vielen Menschen das Leben zu retten. Josef sieht da gar keinen Widerspruch. Gott hat alles in der Hand, er hat mich geschickt und ihr habt gemacht, was ihr gemacht habt. Und hier ist die Sache mit der Unversöhnlichkeit. Wenn wir nicht vergeben, dann bestrafen wir andere dafür, was sie getan haben. Aber das ist falsch, weil Gott uns befiehlt zu vergeben. Und wir könnten hier aufhören, aber es geht noch weiter. Gott befiehlt uns zu vergeben und wenn wir es nicht tun, dann laden wir Schuld auf uns, weil wir Gott nicht gehorsam sind. Und hier ist der zweite Punkt. Sagen wir, ein Christ ist gegenüber mir schuldig geworden und ich sage, das will ich ihm nicht vergeben. Das heißt, dass ich ihn ja dafür weiter zahlen lassen will. Aber wenn er Christ ist, dann sind seine Sünden am Kreuz schon bezahlt worden, dann ist ihm schon vergeben worden. Das heißt eigentlich, ich spucke Jesus ins Gesicht und sage, Gott, dir reicht vielleicht der Tod deines Sohnes am Kreuz zur Vergebung, mir reicht das nicht, ich fordere noch mehr. Ich strafe zusätzlich noch mit einer Woche kalter Schulter. Das ist lächerlich, oder? Das ist verrückt. Na gut, dann bleiben wir nur gegenüber Nichtchristen unversöhnlich. Super Vorschlag, oder? Menschen, die Jesus nicht annehmen, die werden wegen ihrer Schuld für ewig getrennt von Gott sein. Und ich sage, Gott, das reicht mir nicht an Strafe. Ich lege noch eins drauf. Ich denke, wir sehen, das passt nicht. Wenn wir die Souveränität Gottes im Blick haben, aber trotzdem so schräge Dinge machen, wie uns zu weigern, zu vergeben, das passt nicht. Und ich weiß, manchmal kostet es Zeit, richtig Zeit, vergeben zu können. Aber ich rede hier von einer inneren Blockadehaltung, Verweigerung, die wir teilweise haben. Und Josef geht ja auch einen langen Weg mit seinen Brüdern. Wir hatten das in den letzten Kapiteln gründlich angeschaut. Also versteht mich nicht falsch, Vergebung ist kein billiges Schwamm drüber. Vergebung ist kein unreflektiertes Folgen unserer Harmoniesucht. Aber lasst uns den Weg in Richtung Vergebung gehen. Auch weil wir damit nur selbst gewinnen. Und hier ist noch ein Punkt. Wenn du Christ bist und dich weigerst zu vergeben, müsste man dich eigentlich als Heuchler bezeichnen. Warum? Jedem Christen ist bewusst, ich selbst habe einen Haufen Mist gebaut. Ich habe Schuld auf mich geladen. Ich habe mich gegenüber dem gerechten Gott versündigt. Und ich habe Vergebung erlebt. Wir kommen in die Gemeinde, wir singen fröhliche Lieder, dass Gott uns vergeben hat. Halleluja! Und dann kommt jemand und versündigt sich an mir. Und ich sage, aber ich bin nicht bereit zu vergeben. Gott hat mir vergeben, aber ich vergebe nicht. Ja, ist denn meine Schuld in irgendwie einer ganz anderen Kategorie als deine Schuld? Heuchler. Ich bin ein Heuchler, wenn ich so lebe. Denken wir besser über uns selbst als über die anderen? Ich verdiene Vergebung, aber der, der gegen mich sündigt, der verdient keine Vergebung. Manchmal verpacken wir das noch in irgendwie eine schönere Hülle. Wenn ich kriege Vergebung, weil ich es ja wirklich bereue, aber der andere, der bereut es ja gar nicht ernsthaft. Und hier kommt noch ein Beziehungskiller, noch ein Ehekiller. Wenn es dir wirklich leid tun würde, dann würdest du es nicht immer und immer wieder tun. Kommt das jemandem bekannt vor? Sollen wir das mal ganz kurz analysieren? Du hast dich gegen mich versündigt und das machst du immer wieder. Überraschung, nicht für Jesus. Sehen wir, die meisten Sünden, die wir machen, der meiste Mist, den wir bauen, den machen wir nicht zum ersten Mal. Und das überrascht Jesus nicht. 70 mal 7, wir erinnern uns. Scheint so, als wäre es Jesus bewusst, dass Menschen, die was miteinander zu tun haben, sich auch immer wieder aneinander schuldig machen. Wenn du sagst, wenn du genügend geknickt bist, dann wirst du es nicht mehr tun. Kann es sein, dass du einen Weg neben Jesus suchst, um Sünder loszuwerden? Riecht ihr den Betrug? Die meisten unserer Fehler sind nicht neu. Die meisten Sünden, die begehen wir nicht zum ersten Mal. Wir tun es wieder und wieder und wieder und trotzdem erwarten und erleben wir Vergebung. Preis dem Herrn! Dann brauchen wir uns aber auch nicht wundern, wenn auch andere immer wieder Vergebung brauchen. Und Josef sprengt noch einen Mythos über Vergebung. Ich hoffe, ihr seid noch da, wir kommen langsam zum Ende. Josef sprengt noch einen Mythos über Vergebung und der heißt, Du kannst Leuten nur vergeben, wenn sie dich um Vergebung bitten. Leute, die Brüder wissen noch gar nicht, dass es Josef ist. Sie haben ihn um nichts gebeten, außer ihnen Getreide zu verkaufen, aber nicht um Vergebung. Hier ist die Kehrseite der Medaille. Wenn du glaubst, du kannst Menschen nur vergeben, wenn sie dich darum bitten. Und das Vergebung heißt, ich verzichte auf das Recht, dich dafür bezahlen zu lassen, dich zu bestrafen für das, was du getan hast. Dann heißt das auf der anderen Seite, du musst Menschen bestrafen, bis sie um Vergebung bitten. Und wenn du sie nicht bestrafst, vergibst du ihnen ja. Und dann hast du ein Problem mit Josef. Und noch eine Kehrseite, wenn es Vergebung nur dann geben kann, wenn man dich darum bittet, dann betrifft das auch uns selbst. Blitzmeldung, das wäre ein guter Grund, katholisch zu werden. Denn dann brauchen wir das Fegefeuer. Fängt übrigens mit F-E-G an, Fegefeuer. Also passt wunderbar. Warum? Wer von euch glaubt, dass er für jede Sünde, die er je getan hat, schon um Vergebung gebeten hat? Hast du nicht. Es gibt Sünden in deinem Leben, von denen du nicht mal weißt, dass es Sünde war. Denk mal 10 oder 15 Jahre zurück, da hast du Dinge gemacht, von denen du damals noch nicht wusstest, dass es Sünde war, heute weißt du es. Und wenn es gut läuft, in weiteren 5 oder 10 Jahren, bist du noch sensibler für das, was uns von Gott trennt, was Gott nicht gefällt, was Sünde ist. Egal, wann du sterben wirst, es wird Sünden geben, die dir nicht bewusst sind. Und was ist übrigens erst mit den Sünden, wo du bewusst nicht um Vergebung bittest? Wenn du an der Lehre hängst, dass es Vergebung nur geben kann, wenn Menschen dich darum gebeten haben, dann musst du das reformatorische Bekenntnis ändern, dass es Rechtfertigung allein durch Gnade gibt. Wenn du daran festhalten willst, dass es Vergebung nur dann geben kann, wenn Leute darum bitten, musst du das reformatorische Bekenntnis verändern, dass es Vergebung nur durch Gnade gibt. Rettung nur durch Gnade. Leute, dann haben wir Gott ziemlich falsch verstanden. Vers 9. Beeilt euch, geht zu meinem Vater und sagt ihm, so spricht dein Sohn Josef. Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gemacht. Komm her zu mir, zögere nicht. Das ist doch der Hammer. Ihr wollt mich lieber tot als lebendig sehen, wolltet. Ihr habt mich gehasst, habt mich verkauft. Ich war jahrelang ein Sklave, jahrelang im Gefängnis. Und selbst jetzt noch bin ich Sklave, eben der vom Pharao. Ich habe meinen Vater jahrzehntelang nicht gesehen. Ich konnte mir meine Frau nicht aussuchen. Meine Söhne wissen nichts über ihre Familie. Ihr habt mir das angetan. Und jetzt will ich, dass ihr den Vater holt. Die ganze Sippe. Ich bringe euch in das fruchtbarste Land, den fruchtbarsten Teil von Ägypten. Ich will, dass ihr nah bei mir wohnt. Ich will mit euch zusammen sein, weil ich euch lieb habe. Wie macht man sowas? Das geht nur durch die Gnade Gottes. Josef kann nur vergeben, weil er das große Bild von Gottes Gnade, von seiner Erlösung sieht. Wir vergeben, weil Gott es uns sagt. Aber wir vergeben auch, weil er uns vergeben hat. Und weil er uns vergeben hat, verstehen wir die Erlösung. Das meint Jesus, wenn er unsere Errettung mit unserer Vergebung gegenüber anderen in Verbindung bringt. Unsere Errettung mit unserer Vergebung gegenüber anderen. Wie könnten wir die gute Nachricht verstanden haben? Wie könnten wir verstehen, was es heißt, Vergebung zu bekommen, wenn wir nicht vergeben? Wie soll das gehen? Es geht nicht. Und es ist die gute Nachricht. Wenn die gute Nachricht in uns lebendig geworden ist, dann befähigt sie uns zu vergeben. So müssen wir keinen Groll hegen. Wir können vergeben, weil uns vergeben wurde. Los was lassen, weil wir losgelassen worden sind. befreien, weil wir befreit wurden. Und weil uns vergeben wurde, denken wir nicht zu viel von uns, aber auch nicht zu wenig. Du hast mich verletzt, aber weißt du was? Ich verdiene noch viel Schlimmeres als die Verletzung, die du mir zugefügt hast. Noch viel Schlimmeres, als du mir je antun könntest. Aber Gott bin ich es wert, dass er alles für mich gibt. Es ist beides. Ich verdiene das Schlimmste, aber Gott bin ich das Teuerste wert. Das ist der Schlüssel für Vergebung. Ich verdiene das Schlimmste, aber Gott bin ich das Teuerste wert. Und er vergibt mir. Durch Jesus können wir Vergebung erleben. Und Vergebung ist die Voraussetzung für Versöhnung. Versöhnung mit Gott, Versöhnung mit anderen Menschen und auch Versöhnung mit uns selbst. Vielleicht hattest du lange ein Problem damit zu vergeben, weil du die gute Nachricht nicht verstanden hast. Vielleicht hast du nicht vergeben, weil du die gute Nachricht irgendwie nicht auf dein Leben angewandt hast. Du stehst noch nicht in persönlicher Verbindung mit Jesus. Oder du hast seine Vergebung noch nicht angenommen. Vielleicht wolltest du erst gut genug werden, damit du dir die Vergebung verdienst. Aber das geht nicht. Römer 3,23, alle sind Sünder und ermangeln des Ruhmes oder haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Aber wenn wir Ja zu Jesus sagen, der unseren Schuldbrief zerrissen hat, dann beginnt für uns ein neues Leben in der Freiheit mit Gott. Und dazu gehört auch die Freiheit, Bitterkeit loszulassen, die Freiheit, vergeben zu können. Das brauchen wir. Das ist unsere Hoffnung. Lasst sie uns ergreifen und lasst uns vergeben. Wir beten. Jesus, vielen Dank für dieses wunderbare Bild von Vergebung, für die innere Stärke, die du dem Josef gegeben hast, zu vergeben. Und danke, Herr, dass du durch deinen Tod es möglich gemacht hast, dass wir selbst Vergebung erleben konnten und können, dass heute Zeit der Gnade ist. Und bitte hilf uns, ja auch Gnade zu leben, anderen zu vergeben, in guter Weise. Danke dafür. In Jesu Namen. Amen.